Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Heute geht es um ein ganz grünes Thema, nämlich um das Thema Gemüse. Und ich habe mir auch einen echten Fachmann dazu eingeladen, Herrn Wolfgang Palme. Herzlich willkommen bei Care.
Grüß Gott, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf das Gespräch.
Und wie immer bei unserem Care-Podcast stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz vor. Wolfgang Palme ist Abteilungsleiter für Gemüsebau an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Schönbrunn. Seit 2012 betreibt er auch die City Farm Augarten in Wien, wo Kinder und Erwachsene in spannenden Workshops ganzjährig gärtnern und lernen können, wie und wo unser Gemüse wächst. Und damit möchte ich jetzt gleich einsteigen in unser Gespräch. In Vorbereitung auf heute habe ich ein paar Mal Sie vom Abenteuer Gemüse sprechen gehört. Jetzt würde mich wirklich, wirklich interessieren, was ist denn an Gemüse so abenteuerlich?
Ja, die Reise vom Samenkorn bis zum Teller. Das ist eigentlich wirklich eine spannende Reise, weil das Lebewesen Pflanze dahinter steckt. Pflanze ist ein Lebewesen. Wir haben das immer irgendwie so als Packung eingeschweißt im Regal vor Augen. Das ist sowas Steriles, so ein bisschen was Lebloses eigentlich in unserer Vorstellung. Oder ein Aktionsprodukt oder ein im Preisvergleich günstigeres oder teureres Objekt. Aber selten sehen wir es als Lebensmittel bzw. als Lebewesen. Und das ist eigentlich das Schöne. Es ist wirklich, Pflanzen sind Partner. Pflanzen sind nicht einfach Objekte. Und das ist... Vielleicht ist es nicht ein Abenteuer in dem Sinn, wie das im Streichelzoo passiert oder irgendwo so in der Tierwelt, sondern die Pflanze ist ein bisschen was Statischeres, aber sie ist unglaublich irgendwie spannend in ihrer ganzen Entwicklungs-, in ihrer persönlichen Biografie und in diesem Miteinander mit der Pflanze entsteht sowas auch wie eine Beziehung.
Ich meine, ich kann mich schon gut daran erinnern, als ich also wirklich ein kleines Kind war, in meiner Familie hat es immer auch Gärten gegeben, also einen Schrebergarten und einen Wochenendgarten. Und da habe ich das auch spannend und abenteuerlich gefunden, wenn man was angebaut hat, dass man dann auf einmal dem Pflanzerl beim Wachsen zuschaut. Genau. Und soweit ich sehe, ist das ja auch etwas, das Sie ganz stark vermitteln wollen, dass man eben, wenn man heute aufwächst und nicht das Privileg hat, dass man ein Stück Wiese oder Garten halt von zu Hause kennt, hat es ja früher schon den Witz gegeben, dass manche Wiener Kinder glauben, die Milch kommt vom Billa oder, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aus dem Supermarkt. Ja. Ja. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich manchmal den Eindruck, dass es heute auch Kinder gibt, die glauben, die Paradeiser kommen aus dem Supermarkt und wissen gar nicht, wie die eigentlich wachsen.
Aber nicht nur die Kinder. Ich werde nie vergessen, wie also ein Vater von so einer Kindergruppe, Begleitperson, einmal ganz fassungslos war, weil er glaubt hat, die Paradeiser wachsen auf Bäumen. Kinder glauben, die Karotten pflückt man von Sträuchern. Wo beim Brokkoli oben und unten ist und wo der genau an der Pflanze gewachsen ist, das ist sowieso schon für Fortgeschrittene. Also es ist auch nicht nur ein kindliches Fragezeichen dahinter, sondern das ist für
viele
Leute.
Also dahinter steht, wir wissen einfach nicht mehr, wo unsere Nahrung, nicht nur das Gemüse herkommt. Wir blenden das aus, hat aber schon noch ein bisschen was mit der Bildung zu tun, oder?
Hat mit Bildung zu tun, aber ich will nicht sagen, dass es nur Ungebildete betrifft oder Bildungsferne, wie man halt immer so schön sagt, die da sich ein bisschen orientierungslos benehmen, sondern es ist einfach, wie sehr man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, wie sehr einem das überhaupt so am Lebenshorizont jemals aufgeleuchtet ist. Ich sage immer, die einzige gärtnerische Tätigkeit, die wir gewohnt sind, ist eben die Packung aus dem Supermarktregal pflücken, dass da schon eine Vorgeschichte dahinter steckt, dass das Ganze ein Entwicklungspunkt in der Biografie dieser Pflanze war. Das ist uns nicht so wirklich bewusst. Und das Abenteuer ist ja dann, vor allem schließt er sich ab dann am Teller. Also wirklich Gemüse zu verkosten, es ist unglaublich, wie breit. Es gibt keine Lebensmittelgruppe, die breiter ist als das Gemüse. Botanisch, geschmacklich, optisch, ästhetisch, also in ihrer ganzen Produktvielfalt kann keine andere Lebensmittelgruppe mit. Wir sehen zwar im Supermarkt immer nur so viel, das 10 Zentimeter. Und das rechts und links ist uns halt auch nicht so gelaufen.
Und es tut uns ja auch noch gut. Das ist ja das auch so etwas, nebenbei. Was noch dazu kommt, oder? Und das man vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollte, dass uns das wirklich gut tut, viel Gemüse zu essen. Jetzt einmal ganz abgesehen vom Klima und von allem anderen.
Das ist genau dieser Punkt, der ist für manche eine Bedrohung. Manche hören Gemüse und zucken ein bisschen zusammen, weil sie irgendwie so ein schlechtes Gewissensspirale gewohnt sind. Wir sollten mehr, wir tun zu wenig, es ist eben so gesund, aber eigentlich schielt man doch woanders hin. Und da kommt man nicht weiter. Also wie ich sage immer, statt erhobenen Zeigefinger, grüner Daumen, also das ist wesentlich hilfreicher. Mhm. Weil wenn man dann merkt, dass es Freude macht, dass es Spaß macht, mit diesen Lebensmitteln zu arbeiten, im Garten, aber auch in der Küche, dann öffnet sich also irgendwie dieser verbissene Blick und diese verbissene Situation jetzt buchstäblich und man kriegt plötzlich was rein. Also nicht nur in den Mund, sondern auch ins Herz, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch ausdrückt.
Sie sagen, dass praktisch in Supermärkten das Angebot auch sehr limitiert ist.
Ja.
Also gerade in österreichischen Supermärkten stimmt das sicher, wahrscheinlich auch in Frankreich oder Italien. Oh. Da kommt es mir schon ein bisschen breiter vor als bei uns, weil einfach auch mehr Gemüse alltäglich gegessen wird als bei uns. Und Sie haben das sehr leidenschaftlich, ich habe mir einen anderen Podcast angehört, gesagt, wir müssen halt mehr wissen, wo das herkommt und wo die Produzenten sind und die Geschichte dahinter.
Ja.
Das gilt ja jetzt, was den Supermarkt betrifft, bei weitem nicht nur für Gemüse.
Ja.
Das gilt ja eigentlich für alle Produkte dort. Und ich bin alt genug, dass ich mich noch erinnern kann, wie meine Eltern das erste Mal in einen Supermarkt gegangen sind.
Mhm.
Weil früher ist man halt nur auf den Markt einkaufen gegangen, wo halt die Produzenten das angeboten haben.
Ja.
Da war dann auch mehr Vielfalt, aber auch mehr Saisonalität. Das war ja gar kein Thema.
Genau.
Weil du konntest nur kaufen, was die angeboten haben, aber was anderes war nicht da.
Ja.
Wie sollte man aber heute, ich meine, wir sind mehr Menschen, auch als
zahlenmäßig
wir Kinder gewesen sind. Also Wien ist wieder so groß wie um die vorletzte Jahrhundertwende, Tendenz steigend. Wir sind auch gewöhnt, dass wir uns nebenher irgendwie versorgen.
Ja.
Ist wirklich der Weg, dass ich mir bei jedem Ei, bei jedem Bio ist nicht mehr genug offenbar, dass man versucht, Bio zu kaufen, wenn man sich das denn leisten kann und will.
Mhm.
Ist es wirklich der Weg, dass ich mir bei jedem Produkt Gedanken mache, wo es herkommt und wie es gemacht wurde? Kann ich mich nicht verlassen?
Also ich meine das jetzt ja nicht so zwanghaft mit diesen Gedanken.
Ja.
Also Bewusstseinsbildung ist da wichtig, aber jetzt nicht im Sinne eines Korsetts oder so einer, einer Manie, dass ich bei jedem Produkt irgendwie bis zu Adam und Eva zurück verfolgen muss. Das hat was Zwanghaftes, aber schon diese, wie soll man sagen, Verantwortung, die dahinter steckt. Ich kaufe eben nicht einfach nur ein Produkt, ich kaufe eine Entstehungsgeschichte. Und es kann sein, dass da zwei Produkte sich sehr, sehr ähnlich schauen und aus zwei Welten stammen, aus zwei verschiedenen. Und darum geht's. Also man hat schon eine Verantwortung als Konsumentin und als Konsument, also da auch in die richtige Richtung zu greifen. Und das hat was mit einer gewissen Eigenermächtigung zu tun, auch mit Selbstverantwortung, aber auch mit Partizipation, mit den richtigen Akteuren in der ganzen Szene. Richtig
also,
und falsch klingt jetzt auch ein bisschen wertend, aber es ist, ja, es gibt schon bessere und weniger gute Wege, wenn wir jetzt unseren Blick in die Zukunftsrichtung richten. Wie soll es denn da weitergehen mit der Versorgung dieser Gesellschaft? Sie haben es angesprochen, wie viele wir sind. Wir haben Ressourcen, die wir schon wieder überbeansprucht haben. Wir leben schon wieder mitten in dem Zeitraum, wo wir eigentlich schon alles verbraucht haben, was wir für heuer hätten verbrauchen dürfen. Also eigentlich müssen wir auf ein gesundes Maß zurück, was die Ressourcen, den Ressourcenverbrauch betrifft.
Und das würde halt auch inkludieren, dass man sich doch den einen oder anderen Gedanken macht, zu welchem Produkt man greift, ganz egal, ob im Supermarkt oder halt auf dem jeweiligen Markt, oder?
Ja, sowieso.
Sie haben ein besonders schönes Beispiel gebracht, die Gurke aus Spanien.
Ja.
Weil, ich meine, es gibt halt nicht das ganze Jahr Gurken.
Nein, ich brauche nicht das ganze Jahr Gurken.
Es werden halt auch viele importiert.
Ja.
Und warum soll ich die Gurke aus Spanien jetzt wirklich nicht kaufen?
Ihr habt eben das so formuliert, man kauft eine Wasserflasche aus Südeuropa, wo das Wasser wirklich im Mangelware ist. Wir sind in Österreich in der Hinsicht noch bevorzugt. Noch, wer weiß, wie es weitergeht, gell? Aber irgendwo ist das, das ist auch so ein typisches Beispiel für eine Überstrapazierung von Ressourcen und dann noch gerade in europäischen Gegenden, wo das genau der Schwachpunkt ist eigentlich.
Ich meine, wir haben heuer gehört aus Spanien, dass man entweder den Gemüseanbau bewässern kann oder die Touristen mit Wasser versorgen kann, wenn nicht mehr genug Ressource Wasser vorhanden ist, dass diese intensive Landwirtschaft und dieser hochkomplexe Tourismus in Spanien gleichzeitig stattfinden.
Ja.
Sie sagen, man kauft eine Wasserflasche. Die meisten werden wissen, dass eine Gurke zu wie viel Prozent aus Wasser besteht?
Ja, zu über 90%.
Ja, also Sie haben wirklich 95. gesagt, man kauft sich eine gefüllte Gurkenhaut mit Wasser aus Spanien und die brauchen es aber ganz dringend. Das ist nur eines der zahlreichen Beispiele, die, ich bin sicher, auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt doch mehr zum Nachdenken bringt. Sie sagen, man braucht nicht das ganze Jahr Gurken. Nein, braucht man nicht, aber man braucht eigentlich nichts das ganze Jahr. Nein. Wie kann ich mich besser daran erinnern, was jetzt saisonal ist? Und wie kann ich als Konsument oder Konsumentin auch sicher sein, dass ich jetzt wirklich etwas kaufe, das bei uns gewachsen ist und nicht von weiß Gott woher kommt?
Also bei Frischgemüse ist es ein bisschen leichter. Es muss ja alles gekennzeichnet sein. Wir haben ja das schon seit Jahren, dass man das Herkunftsland-Etikett vermerken muss. Da muss man schon, also ich muss mittlerweile meine Brille mitnehmen, weil sonst kann ich das nicht mehr so ganz erkennen, gell, im Supermarkt. Genau. Aber im Grunde muss es am Produkt angeschrieben stehen. Und Frischgemüse ist nicht hochverarbeitet. Und das ist ja auch so eine wichtige Botschaft. Das ist ja, das Verarbeiten kann ich in der Küche machen. Ich muss nicht die fertig verarbeiteten, hochindustrialisierten Güter kaufen für meine tägliche Ernährung, sondern es soll möglichst original sein. Es soll möglichst ursprünglich sein. Eben noch das Ernteorgan der Pflanze und dann weiß ich, wo es herkommt. Einmal von geografisch zumindest. Wie es entstanden ist, weiß ich so noch nicht. Das erschließt sich nicht direkt am Supermarktregal. Und da, also die Saisonalität ist ein schwierigeres Kapitel, weil wir sind von der ziemlich abgekoppelt. Wenn wir, also so im Jahresrhythmus, wenn sobald der Schnee weg ist, sage ich immer, ist schon wieder Erdbeerzeit. Also es ist ja, nein, es stimmt, ist ja nicht wahr.
Es ist nicht wahr, aber es ist die Erwartungshaltung.
Das ist die Erwartungshaltung. Ja. Aber ein bisschen Geduld, Vorfreude und der Wechsel, die Abwechslung, die da drin steckt, tut uns wirklich gut. Also beim Spargel haben wir es ein bisschen verinnerlicht, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, jetzt kommt er bald. Mhm. Wir warten auf den Machfelder Spargel oder wie auch immer, auf den burgenländischen Spargel und dann ist er wieder irgendwann vorbei. Da ist es uns vielleicht noch ein bisschen bewusst, aber dieses Kommen und Gehen im Jahresrhythmus, wir leben im gemäßigten Klima, wir haben einen Wechsel, einfach ganz natürlich, dem wir uns fügen sollten jetzt. Das klingt jetzt nicht so schicksalshaft, sondern das sollte man wirklich sehen als spannendes, als Chance zur Abwechslung im Jahresrhythmus, als Rhythmusgeber auch in einem Jahresablauf. Und das allein eine echt saisonale Ernährung würde unglaubliche Mengen an Ressourcen schonen, Energie einsparen. Weil wenn ich das Gemüse im Jahresablauf dort positioniere, jetzt schon im Anbau, wo es hingehört, dann kann ich das mit einfachsten Mitteln machen.
Und dann habe ich auch bessere Ergebnisse, ohne dass ich wahnsinnig viel Chemie dazu verwende. Und
Chemie, ähnliches. Technik, das gesamte Repertoire an Ressourceneinsatz, also vieles davon kann ich mir sparen, wenn ich es an den richtigen Platz positioniere.
Ist da der europäische Binnenmarkt dann der richtige Nährboden, sage ich mal, für eine europäische Gemüseproduktion, wo dann jeder sagt, naja, schauen wir, dass wir es möglichst nah verbrauchen, möglichst wenig durch die Gegend schicken, ist ja eigentlich nicht, was gerade passiert. Und viele Länder verdienen ja auch wahnsinnig viel Geld damit und leben ja auch davon. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Oft will man nachhaltig sein und wirklich etwas richtig machen und gleichzeitig hat das aber totale Auswirkungen dann auch auf viele Menschen und darum geht es ja bei Care, auf viele Menschen, die dann in dem Land XY halt keinen Job mehr haben und kein Einkommen mehr haben. Also ist das wirklich oder ist es eher nur so ein Gedanke, den man, wenn es leicht geht, umsetzt und im Großen werden das die großen Bevölkerungen eh nicht verinnerlichen?
Also beim Frischgemüse, muss ich sagen, ist die Nähe, die Marktnähe und dieser saisonale Wechsel wirklich also unabdingbar, meiner Meinung nach. Und auch die spanische Bevölkerung oder die sizilianische hat einen Eigenverbrauch und hat manchmal, es gibt diese grotesken Beispiele, die Sie sicher besser kennen, dass dann die Leute vor Ort eigentlich Mangelangebot oder Mangelversorgung leiden, weil alles in den Export geht.
Ja, vor allem die hochwertige Ware wird dann sehr häufig exportiert. Wir wissen das von Avocados, wir wissen das auch von vielen Nahrungsmittel, die dann auch sehr gehypt werden, wie die Goji-Beere zum Beispiel oder
Chiasamen,
Hirse, also Dinge, die, oder Teff, das ist ja in Äthiopien, das wissen Sie jetzt wieder besser als ich, die Hirseart, die im Hochland von Äthiopien wächst und die soll ernährungstechnisch wahnsinnig gut sein. Ich habe jahrelang in und mit Äthiopien gearbeitet und da hat es eigentlich geheißen, Teff ist genau nicht, was so super toll ist für die äthiopische Bevölkerung, weil es einfach einen geringen Nährwert hat, eine wahnsinnig geringe Ausbeute. Mhm. Aber für den Boden im Hochland von Äthiopien ist Teff natürlich die optimale Pflanze, weil du die nicht intensiv anbauen kannst. Mhm. Also Das erlaubt die Pflanze nicht und der Boden erlaubt sowieso nicht, dass man den landwirtschaftlich in den sensitiven Hochlandgebieten, wo wirklich nur eine ganz dünne Humusschicht ist, wo Erosion ein Riesenproblem ist, aber der Ertrag und die Kalorienanzahl sind viel zu gering.
Ja.
Wenn jetzt hier Teffriegel im Reformhaus um wahnsinniges Geld verkauft werden, nützt das eigentlich kaum jemanden. Ja, wir wissen das auch aus Peru, wo diese Gucci-Beeren zum Beispiel produziert werden, dass es sogar der Lokalbevölkerung manchmal sowohl die Anbauflächen, die in diesen sensiblen Gebieten ja eh fragil sind, die Anbauflächen für Exportprodukte verwendet werden und die Lokalbevölkerung dann wirklich nicht nur unterernährt, sondern das viel größere Problem, Sie haben das ganz richtig angesprochen, ist die Mangelernährung, die man also sieht von Nord bis Süd. Da habe ich unzählige Beispiele, wie das passiert.
Oder es wären die Produkte einfach so teuer durch diese Nachfrage-Angebots-Spannung und dann geht es sich nicht mehr aus für die lokale Bevölkerung. Also gerade jetzt, ich möchte jetzt nicht über die gesamte Landwirtschaft reden, aber was den Frischgemüsebau betrifft, ist es absolut vernünftig, wirklich sehr, sehr regional zu denken, diese Saisonalität. Ich sage immer, das muss auf vier Beinen stehen. Der Tisch der Ernährung jetzt in unseren Breiten, der muss so wie das, was wir davon essen, auf vier Füßen stehen, damit er stabil ist. Das eine ist eben die Regionalität, das heißt möglichst marktnah produziert. Aber das alleine, auf einem Bein steht der Tisch nicht wirklich stabil. Das zweite ist die Saisonalität, also der Wechsel, der Rhythmus des Jahres. Das dritte ist eben dann diese Frage, ist es pflanzlich oder tierisch? Das ist jetzt auch so die vorwiegend pflanzliche Ernährung natürlich, Ernährungsweise. Und das vierte ist eben die ökologische Entstehungsgeschichte. Wirklich das, die Biologie ins Zentrum der Produktionsmethode zu stellen. Die biologischen Potenziale zu nutzen. Wir sind so technisch ausgerichtet, dass wir immer zuerst an die Technik denken. Und da schließt sich jetzt Pflanzenschutzmittel, irgendwie synthetische Düngemittel und so weiter auch ein, weil das ja auch technische Produkte sind letztlich. Und wir haben nicht einmal das Potenzial der Pflanze ausgeschöpft. Und das ist nur mit hohem Ressourcenverbrauch möglich. Das kostet Energie.
Darauf konzentrieren Sie sich in Ihrer Forschung, richtig?
Genau. Das ist meine Leitlinie. Mhm. Es geht, also eigentlich ist die Botschaft ganz einfacher. Es geht eben einfacher. Diese Rückkehr zu einer neuen Einfachheit ist das Ressourcen- und Energieschonendste, was wir jetzt im Blick auf die Zukunft eigentlich den Weg, den wir da einschlagen müssten.
Ja, was ich irrsinnig spannend gefunden habe, und ich bin wirklich aufgewachsen mit Gemüsegärten, ist, dass Sie sagen, also der Wintergemüseanbau ist etwas, was man irgendwie vergessen hat, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und dass man Glashäuser auch nicht unbedingt beheizen muss.
Absolut nicht.
Also die ungeheizten Folientunnel sind mir da hängen geblieben in der Vorbereitung.
Ja.
Weil ich kann mich ja mal erinnern, meine Eltern hatten Freunde, die waren Gärtner in Wien und die hatten riesige Glashäuser und da war es sehr wohl warm drin damals. Ja, also da war ich vielleicht so 10.
Ja.
Und das geht aber auch alles anders. Das heißt, Sie sagen, wir sind so übertechnologisiert, dass wir das Naheliegende, das uns die Biologie anbietet, auch durchaus auf unsere Breiten adaptiert und das würde ja auch in anderen Regionen der Welt gelten. Dazu kommen wir dann nachher, dass da durchaus mehr gehen würde, wenn wir uns ein bisschen entfrachten würden und das auch zulassen würden. Erzählen Sie uns. Ja. Sie haben ja auch mitgebracht eine Schneekugel. Muss man gleich Werbung machen für die Wiener Handwerkstradition. Mit einem kleinen Salat drinnen. Das heißt Salat, das empfindlichste Gewächs überhaupt.
Ja.
Sehr wasserhaltig, das kann tatsächlich im Winter im Schnee wachsen?
Also es ist natürlich ein bisschen plakativ und es ist ja nicht ganz kitschbefreit, muss ich jetzt da auch sagen. Es ist nicht ganz biologisch. Ja, es ist einfach nur eine Botschaft. Es steht, also der Salat ist bis unter minus 11 Grad frosthart und da steht in keinem Lehrbuch drinnen. Wir haben vor 15 Jahren begonnen mit dem Wintergemüsebau, nicht weil ich mir das einmal überlegt habe und gesagt habe, jetzt sollten wir mal, reichen wir mal ein Projekt fürs Wintergemüse ein. Nein, wir sind reingestolpert durch eine Panne. Wir haben eigentlich eine Sortensichtung mit so Spezialsalaten gemacht, ein Jahr lang an meiner Versuchsstation Zinsenhof, das ist eben im Melktal, also in der Region Melk, ist das die eigentliche Experimentierstation, in der wir alles erarbeitet haben, was wir so forschungsmäßig eben erarbeiten. Und da haben wir eine Sichtung gemacht vom Frühling bis in den Herbst von Spezialsalaten. Also das sind so die Asiasalate, Chinakohl-Verwandte, die wir satzweise angebaut haben. Und den letzten Satz konnten wir im Herbst nicht mehr ernten, weil uns der Winter überrascht hat.
Ja.
Das war ein bisschen ein vorzeitiger Wintereinbruch damals im Jahr 2007. Und ich habe mir gedacht, okay, wir können es nicht mehr auswerten, lassen wir es draußen stehen, das wird alles jetzt sterben über Nacht, es hat minus 10 Grad, es war vorbei. Ist aber nicht. Es ist stehen geblieben, es hat überlebt, es ist den ganzen Winter grün und frisch geblieben und hätte eigentlich von Amts wegen gar nicht dürfen. Ich sage immer, hatte die Fachliteratur nicht gelesen, weil sonst hätte es wissen müssen, es hätte erfrieren müssen, der Salat.
Mhm.
Und diese Asisalate sind wir dann draufgekommen, halten unter minus 20 Grad aus.
Ja, du hast robustere Salate sind ja. Als unser klassischer grüner Salat.
Genau.
Und ein Vogelsalat ist ja auch sehr
unter minus 20 Grad,
oder?
Ja, genau.
Der wächst ja eigentlich im Winter, das weiß ich zumindest noch.
Da weiß man es noch.
Da weiß ich es noch.
Aber der ist so einsam im Beet, der Vogelsalat. Ja. Ja, der hätte gerne ein paar Nachbarn. Mhm. Und es gibt unglaublich viele Salatkräuter, Salat im weiteren Sinn,
Gewürzkräuter. Hat sich das jetzt durchgesetzt seit Ihrer Wiederentdeckung?
Also seither experimentieren wir dran. Wir haben jetzt wirklich viele, viele Projekte.
Mit oder ohne Folientunnel? Wachsen die dann wirklich im Freien? Oder?
Es gibt zwei Gruppen.
Okay.
Das Feingemüse, so wie die Salate und die Salatkräuter, hat lieber ein Dach über dem Kopf. Und zwar nicht, weil der Winter so kalt ist, sondern weil er so feucht ist.
Mhm, die Nässe, oder?
Genau. Im Winter verschimmelt und verfault mehr Gemüse, als es erfriert, weil es eben von Pilzkrankheiten befallen werden kann, weil diese übermäßige Feuchtigkeit nicht mehr wegkam.
Bleibt in den Blättern stehen und dann fallen
sie. Genau. Aber sie erfrieren nicht. Und wir schieben alles dem Frost zu, was den Winter betrifft. Also Winter ist ein Riesenkapitel, aber wir haben dann begonnen, systematisch in konzentrischen Kreisen uns durchzuarbeiten durch das ganze Reich, also der Gemüse eigentlich, und sind draufgekommen, da tut sich eine Welt auf.
Was geht noch gut im Winter?
Also ich meine natürlich einmal das ganze Kohlgemüse. Wir haben Blattkohle, die man bei uns viel zu wenig kennt, den Grünkohl, den Palmkohl.
Also quasi, was die Kales, Amerikaner
gerne
essen.
Genau, die. Aber auch Flower Sprouts, Kohlsprossen. Also viele, es gibt so viel in dieser Kohlverwandtschaft, was nicht so der klassische Köch ist, wie man so aus Wiener sagt. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig. Ich sage immer, Witwe Bolte Epil, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Das reizt nicht so viele.
Nicht so wahnsinnig. Wir haben es ja vorher schon mal ganz kurz anklingen lassen. Es ist ja doch die österreichische Küche jetzt nicht wahnsinnig gemüsedominiert alleine. Ich meine, es gibt ja durchaus Küchen, die, wenn man an Asien denkt, also durchaus und auch in Südeuropa oder auch in Frankreich, wo Gemüse viel mehr gegessen wird, als das in Zentraleuropa, also nicht nur bei uns, ist Tschechien, Slowakei, sondern im ganzen zentraleuropäischen Raum eigentlich. Das heißt, man muss sich schon, oder müssen tut man gar nichts, aber man sollte sich schon ein bisschen bewusst umstellen, ohne immer diesen edukativen Zeigefinger zu haben.
Genau.
Ist das ist gesund.
Ja. Ja.
Also in unserem Alter ist das durchaus schon ein Argument, dass man sagt, das tut einem gut, das ist, soll man essen, aber es stimmt schon.
Ja.
Wenn man als Kind kriegt man wirklich oft erzählt, wir können uns alle an den Spinat, ich habe ihn immer sehr geliebt.
Ich auch.
Aber nicht alle in meiner Familie, nicht alle Kinder waren so.
Ja.
Und manche wollen überhaupt nichts Grünes essen und das zieht sich dann durch.
Aber das hat eine Geschichte. Wenn man nichts Grünes essen will, fängt das sehr früh an.
Ja,
das ist der Grund, warum wir mit der City Farm, also da kommen die Kinder ab dem sie 3 Jahre alt sind. Und wenn die dann irgendwie einen Spaß haben im Garten und wenn sie dieses Erfolgserlebnis mitnehmen können, wenn sie so ein keimendes Samenkorn beobachten können, wenn sie eine fertige Karotte aus dem Boden ziehen können, also dann entsteht so eine positive Verbindung dazu. Und das legt die Schienen, pathetisch gesprochen, fürs ganze Leben. Das legt das Samenkorn, das dann zum Wachstum kommt. Und das ist, ich glaube, es wird nicht anders gehen, als dass wir diesen Wechsel so vollziehen. Weil ich habe das auch so, wie Sie richtig sagen, bemerkt, wir sind so eingefleischt in unser und eingefahren, buchstäblich, in unserer Esstradition, dass wir da schwer rausfinden, wenn wir mal auf dieser Spur sind. So sind wir. Manche sagen, es braucht 7 Generationen. Also das sage ich jetzt lieber nicht laut.
Das glaube ich nicht.
Weil sonst wäre man da depressiv am Tisch. Gell? Nein, es muss schneller gehen. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Und noch einmal, es ist kein Verlust, es ist kein Schaden oder kein Verzicht jetzt in diesem negativen Sinn, sondern es ist eigentlich, wir tun uns wirklich buchstäblich was Gutes rundherum.
Also wo wir jetzt sagen, so im Spaß ein bisschen, es dauert 7 Generationen. Ich meine, das ist ja nicht nur etwas, was wir hier in Europa haben, sondern das sieht man ja, egal, und bei Care zu arbeiten ist ein absolutes Privileg, weil man wirklich auf viele Dinge einen sehr globalen Blick kriegt.
Ja.
Wir arbeiten in über 80 Ländern und ich mache das jetzt schon sehr lange und ich habe also weltweit Kinder gesehen, die überhaupt nicht die Auswahl haben, was sie denn essen wollen, die wirklich über Jahre mangelernährt sind oder schwer unterernährt, was man kaum mehr ausgleichen kann. Das ist vielleicht an der Stelle auch interessant zu sagen, dass auch wenn man so die, wenn man sich vorstellt, dass man kleine Kinder in den ersten 3 Jahren unterernährt oder schwer fehlernährt, das ist nicht mehr auszugleichen. Egal, was die Kinder dann zu essen bekommen, die haben dann ihr ganzes Leben schwere Lerndefizite, Konzentrationsstörungen, sind müde, entwickeln sich einfach nicht gut. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man das von früh auf früh anlernt, weshalb also CARE bei fast allen Projekten, wo es um Kinder und Jugendliche geht, weltweit auch Schul- und Versuchsgärten, wahrscheinlich nicht so elaboriert, wie sie das im Augarten machen, aber dass man wirklich über die Kinder den Eltern ein bisschen Lust drauf macht, in ihren eigenen, um ihre eigene Wohnsituation, die meistens am Land ist, in der Stadt geht das sowieso anders, dass man da auch ein bisschen was zum Eigenbedarf anbaut. Weil was ich wirklich erschreckend oft gesehen habe, ich spreche jetzt vor allem von Äthiopien, Kenia in der Ecke, dass am Land dort auch Menschen, die mit Gemüseanbau durchaus begonnen haben, das Gemüse verkauft haben und selber am Markt, weil sie halt ein Einkommen haben und die eigene Familie weiterhin mangelernährt ist. Wirklich? Also es hängt ganz eng zusammen, das Wissen um was man, was einem auch gut tut und was man braucht, dass es nicht allzu einseitig sein soll. Und was ich Ihnen in dem Zusammenhang, wir haben es vorher kurz angesprochen, also ich kann mich wirklich wie heute daran erinnern, sicher 20 Jahre her, wo man in Ostäthiopien, das ist an der Grenze zu Somalia, eine sehr trockene Gegend, da hat man also Versuche gemacht mit verschiedenen Gemüsepflanzen und das Gemüse, das da nicht heimisch war, das, die Leute wussten eh klar, wir wussten das ja auch nicht. Wie koche ich einen Brokkoli? Was mache ich damit? Ja, also das heißt, das Wissen und die Lust, auch etwas Neues auszuprobieren, das ist schon ein weltweites Phänomen. Und das muss man immer mit bedenken, gerade wenn man Nahrungsmittel-Nothilfe leistet, dass das verteilt wird, was die Menschen kennen und auch essen wollen.
Ja, man hat auch keine Wahl,
aber Essen ist auch, Essen hat auch schon was mit Kultur und mit dem eigenen Leben enorm viel zu tun. Das heißt, das muss man immer mitdenken, auch wenn man heute dann so leichthin sagt, naja, dann stellen wir das halt um. Jetzt habe ich gleich eine Frage. Wenn wir jetzt, also ich würde mich selber als Flexitarier bezeichnen, also überwiegend pflanzenernährt. Was ich nicht so schätze, da würde ich gerne Ihre Einschätzung wissen. Es wird ja jetzt angepriesen, man macht jetzt fleischähnliche Produkte aus Gemüse, aus Erbsen, aus Weizen, aus Austernpilzen, ich weiß nicht was. Ist das was Tolles?
Da habe ich ein bisschen eine kritische tiefe Stimmung, ein bisschen eine kritische Grundstimmung, das wollte ich sagen. Und zwar deshalb, weil also auch dieses hochindustrialisierte Erarbeiten von neuen Produkten sehe ich eben kritisch. Also wichtig ist es, die pflanzliche Ernährung, keine Frage. Also das ist in der Hinsicht ist es toll, wenn man es schafft, pflanzliche Alternativen zum Fleisch zu kreieren. Aber wenn das Ganze dann denaturiert wird im Labor, wenn das kein Lebensmittelprodukt mehr der Landwirtschaft ist oder des Gartenbaus, sondern wirklich der Chemieindustrie, dann geht es zu weit.
Ist es auch sehr ressourcenintensiv, einmal abgesehen davon, dass man schwer verarbeitete Lebensmittel wirklich wenig essen sollte.
So ist es.
Also das gilt beim Fleisch genauso wie bei der Pflanze. Und das ist sicher etwas, wo verschiedene Länder, zum Beispiel in Asien, sicher einen gewissen Vorteil uns gegenüber haben. Ich weiß nicht, ich finde das eine interessante Zahl. Ich beziehe mich auf eine Veröffentlichung der AMA, des AMA-Gütesiegels aus dem Jahr 2020. Es wird weltweit 1,1 Milliarden Tonnen Gemüse produziert. Das kann man sich jetzt nicht viel drunter vorstellen.
Pro Jahr.
Aber vielleicht kann man sich mehr vorstellen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 80% davon in Asien produziert und auch ein großer Teil davon verkonsumiert wird. Spannend, Platz 2 ist bereits der afrikanische Kontinent mit nur mehr 8%.
Wahnsinn.
Und dann folgen Europa mit 7 und die USA mit 3. Und dann gibt es noch ein paar kleine. Aber das muss man sich jetzt auch mal vergegenwärtigen, wo wird das meiste Gemüse produziert, wo hat es eine große Tradition in der Küche. Und da geht es jetzt auch ums Thema, wie denaturiert oder wie natürlich ist das Gemüse, das wir essen. Wir müssen das jetzt nicht glorifizieren. Auch in Asien gibt es wahnsinnig viele Fertigprodukte und wahnsinnig viel Verarbeitetes. Aber es gibt auch noch sehr viel Frisches. Also da gibt es auch noch beides. Ja. Das heißt, wie soll man das schaffen, dass wir in unserer überdigitalisierten Welt trotzdem uns auch noch die Zeit nehmen? Und ich bin da selber durchaus auch nicht diejenige, die ständig steht und kocht und schnippelt.
Ja.
Wie soll man das schaffen, dass man das unterbringt? Weil das ist ja schon aufwendig. Gemüse zu kochen auf natürliche Art und Weise ist ziemlich arbeitsintensiv.
Ja, das stimmt. Also man muss putzen, waschen, den Salat zum Beispiel zu Hause bin ich zuständig, weil mein Frau sagt, das ist ja einfach zu mühsam.
Das ist wirklich viel Arbeit. Ja. Ja.
Mhm. Ich mache es aber gern, weil ich liebe Salat einfach. Also da habe ich schon so viel Vorfreude, wenn ich den wasche. Und das kann ich sehr inbrünstig machen. Okay. Ja, aber es, man muss halt immer eins sagen, wenn ich mir die Zeit dafür nicht nehme, vielleicht werden wir mal irgendwann früher die Zeit für meine Krankheit nehmen müssen.
Also doch wieder der edukative Zeigefinger.
Ja, das ist nur eine, wie soll man sagen, was ich halt zu bedenken gebe. Zeit ist so eine relative Sache. Sie ist einfach nicht absolut. Es ist Zeit, man muss nicht immer aufwendig kochen. Mhm. Man kann, also was ich irrsinnig gern esse, ist einfach ein Pfannengemüse. Man schnippelt Gemüse zusammen, bratet ein bisschen Zwiebeln an und schmeißt das sommers wie winters in eine Pfanne und da kann man Nudeln dazu machen oder Reis dazu machen. Das ist so ein relativ schnelles Essen auch. Ich mache sehr gerne Pestos, die man dann einfriert auch. Wenn ein Überschuss an Kräutern da ist und dann brauche ich wirklich nur Nudeln und das Pesto und es ist ein vollwertiges Essen, voller Gemüsepower. Also es gibt schon auch einfachere Abkürzungen, um den Gemüsekonsum anzuheben und man muss jetzt nicht immer wahnsinnig aufwendig werden und mehrgängig. Also ich glaube, das Kochen ist ja auch ist auch Selbstermächtigung in einer Weise. Wir haben es ja auch verlernt, genauso wie das Gärtnern. Wir merken, es fängt schon beim Einkaufen eben an, wie wir gesprochen haben, aber in der Küche setzt sich das fort, dass man immer weiß, wie man umgeht mit diesen Produkten, ist letztlich abgegebene Selbstverantwortung, die man irgendeinem Fertigindustriehersteller übergibt. Man begibt sich in den seine Arme, kann man sagen. Die Frage, ob man das immer sich so wohlfühlt in dieser Perspektive.
Also ein Appell von Wolfgang Palme, sich wieder selbst zu ermächtigen und sich durchaus auch die Lebenszeit wieder mehr selbst einzuteilen und sich auch wirklich Zeit zu einfachen Gerichten zu nehmen. Das Wok-Gemüse aus Asien ist ja überall bekannt. Auch da, wir haben übrigens unser allergrößtes EU-Projekt, das wir auch mit zahlreichen Spenderinnen und Spendern umsetzen können in Nordbangladesch. Das ist eine ganz interessante Gegend, wo Mangelernährung das größte Problem ist. Also wo irrsinnig einseitig gegessen wird, nur einseitig was produziert wird und was einfach nicht ausreicht zur Nährstoffversorgung. Wo dieses Projekt vor allem Müttern mit Kleinkindern und auch Schwangeren Hinweise gibt oder Vorschläge macht, wie man sich da schon gesünder ernähren kann und was man alles braucht an Nährstoffen. Mhm. Weil es geht ja schon auch um das Wissen, was brauche ich, was kann ich in meiner Gegend anbauen und wie komme ich wirklich zu einer vernünftigen Ernte, die mir auch ermöglicht und meinem Dorf, meiner Familie etwas zu bevorraten, was bei Gemüse gar nicht so einfach ist. Ich meine, Sie werden jetzt sagen, man kann es einlegen, man kann es vergraben, man kann es was immer. aber Bevorratung ist in vielen Regionen, gerade in ländlichen, heißen Ländern ist es ein Riesenproblem. Das ist also, da ist schon ein Kornspeicher etwas Wichtiges. Da geht es gar noch nicht um Grüngemüse, wo eher nur Korn man sich konzentriert, dass das halt auf Pflöcken steht und nicht die Ratten fressen.
Ja.
Und da ist dann wirklich die Mangelernährung das Top-Thema. Übrigens auch in Flüchtlingslagern, weil es kaum möglich ist, Menschen damit Frischgemüse zu versorgen. Ich weiß nicht, eins der größten Flüchtlingslager in Kenia habe ich also selbst zweimal besucht. Das ist Dadaab, wo aus Somalia tausende Menschen auf engstem Raum zusammenleben.
Ja. Ja.
Und bei jeder neuen Welle haben Privatinitiativen aus Nairobi Gemüse angebaut in Nairobi, in so hängenden, in Nairobi, in der Stadt, nicht auf dem Boden, sondern auch mit modernen Technik in so Hänge, das erklären Sie besser, in so Hängegebilden und haben das Gemüse, Frischgemüse, ans Flüchtlingslager geliefert, weil das ist das größte Problem in jedem Flüchtlingslager weltweit, dass man die Menschen mit Frischgemüse und Frischobst versorgt.
Weil auch dort kein Land ist rundherum?
Nein, weil das alles dicht besiedelt ist mit, mit den Behausungen.
Ja.
Und weil es auch kein Land in dem Sinn zur Verfügung gestellt wird, dass man wirklich für tausende Menschen genügend erzeugt. Und die UN schreibt ja vor, die Vereinten Nationen, wir berichten uns auch danach, was man zur Versorgung gibt. Das sind in erster Linie Öl, Samen,
ja.
Reis, was halt lokal gegessen wird.
Energiehaltigere.
Genau, so. Energiehaltige ja. Sachen, die halt leicht auch aufzubewahren sind. Und das Frischgemüse ist wirklich überall ein Top-Thema und alles Negative, was dran hängt.
Mhm.
Und es sitzen Millionen Menschen in Flüchtlingslagern weltweit.
Ja. Ja. Also da gibt es jetzt sicher keine einfachen, kurzen und schnellen Antworten auf so eine Situation. Aber wie Sie gesagt haben, auch mit diesen Projekten, wo man Frauen wieder zeigt, wie sie gut kochen können, wie sie ihre Familie gesund ernähren können. Mir erinnert es schon auch an unsere Arbeit in der City Farm, weil man muss den Weg ausgehen, sage ich. Es gibt keine Abkürzungen. Man muss wirklich, das ist Knochenarbeit, das zu vermitteln. Es hat dann zwar nachhaltige Wirkung, das ist ja das Ziel der Sache. Wenn das jemand einmal gelernt hat, dann kann er das ein Leben lang praktizieren und gibt es wahrscheinlich an seine Kinder weiter. Aber es gibt also irgendwie so ein schnelles, weiß ich nicht, Schamoffensive für Gemüse mit einer Plakatserie oder irgend Politikerauftritte, die dem Gemüse die Hände schütteln. Ja, das ist irgendwo.
Oder eben tanzende Erbsen.
Ja, solche Sachen. Das ist eben nicht ausreichend. Man muss diese Knochenarbeit machen, man muss den Weg ausgehen. Es gibt keine Abkürzungen.
Wer kommt in die City Farm? Kann ich da auch hinkommen?
Ja, also wir haben so Programme. Also wir sind jetzt nicht der Garten, der von bis geöffnet hat, sondern wir haben jeden Tag Schulklassen, Kindergruppen. Wir haben unsere Workshops, wir haben unsere Gartenführungen, Garden Active Days für Firmen, aber auch einfach Besuchszeiten. Wir haben uns viermal im Jahr einen Jungpflanzenmarkt, da kann man auch frei in den Garten kommen. Also nicht einfach nur im Mai, wie man es überall weiß. Und
das Gemüse, das ihr produziert?
Wir verkaufen das Gemüse an einem Marktstand mittwochs und freitags.
Okay.
Wir haben nämlich einen kleinen Marktgarten, wir haben eine kleine Marktgärtnerei, wirklich im Briefmarkenformat. Das ist eine Erwerbsfläche unter Anführungszeichen. Eigentlich ist die City Farm, ich sage nicht gern Schaugarten, es ist ein Erlebnisgarten. Das Gemüse wird nicht produziert, damit man da jetzt irgendwie massenweise verkauft oder den Supermarkt beliefert. Das ist ja nicht unsere Absicht, sondern wir sind ein gartenpädagogisches Projekt. Aber ich habe eine kleine Fläche, 120 Quadratmeter, abgezweigt von diesem Garten und habe dort eine kleine Erwerbsgärtnerei eingerichtet, nach dem Maßstab und nach den Prinzipien, die mir so wichtig sind, in meiner Forschungsarbeit, in meiner Vermittlungsarbeit, wie nämlich Frischgemüse erwerbsmäßig angebaut werden könnte, mit einer unglaublichen Effizienz, einer Ergiebigkeit, einer ganzjährigen Nutzbarkeit, einer unglaublichen Reichhaltigkeit, wie man sie, und einer Vielfalt, in einem ökologischen Sinn und Maßstab, der dem Boden nichts wegnimmt, der nicht ausbeutend wirkt, sondern wirklich regenerativ. Das ist alles möglich, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist eben dieses Konzept des Marktgärtnerns, der Marktgärtnerei. Auf Englisch heißt es Market Garden und das ist vielen schon geläufig. Es ist eine Bewegung geworden, auch weltweit. Und es ist auch jetzt ein bisschen bei uns angekommen im deutschsprachigen Raum. Und wir machen gerade ein Forschungsprojekt zu diesem Thema und versuchen Daten zu erheben, wie viel kann man von so einem Quadratmeter eigentlich an Ergiebigkeit, an Produktivität erwarten, wenn man ihn mit einfachsten Mitteln, aber ganzjährig bewirtschaftet. Notig. Umstechfrei zum Beispiel. Mhm. Nicht indem man mit Riesenmaschinen anfahrt, sondern indem man das nach dem menschlichen Maß proportioniert.
Na, zum wie viele Familien könnte ich ernähren mit einem Quadratmeter?
Also wir haben zum Beispiel, bei uns in der City Farm haben wir im letzten Jahr von 120 Quadratmetern 1100 Kilo Gemüse geerntet. Das ist fast 10 Kilo am Quadratmeter. Jetzt, wenn man sagt, wir essen um die 117, also sagen wir 120 Kilo pro Kopf und Nase bei uns im Land, ja, dann kann man sagen, das geht relativ von relativ kleiner Fläche.
Okay. Ja,
wenn wir das wirklich produktiv nutzen, und jetzt kommen wir wieder auf die biologischen Potenziale zurück. Der Boden ist ein Wunderkörper, ein lebendiger nämlich. Die Pflanze ist... Die nimmt uns nichts, im Gegenteil, die beschenkt uns reich, ja, wenn wir so wachsen lassen.
Ne?
Ja, genau. Wenn ich da natürlich alles nur auf die Technik ausrichte, dann kommt die Biologie zu kurz und dann kann die Pflanze ihre Potenziale nicht entfalten. Ist zu unserem eigenen Schaden und zu ihrem natürlich irgendwo auch.
Ich meine, das gilt hier bei uns, gilt das auch in so sensitiven Gegenden wie zum Beispiel in der Sahelzone?
Ja. Also diese Prinzipien, ich habe jetzt keine Erfahrung, ich war einmal in El Salvador für so ein Entwicklungszusammenarbeitsprojekt.
Ist ja eher fruchtbar, ne?
Ja, aber es ist auch erschreckend, wie wenig Gemüse dort die Familien selber anbauen, wie das am Markt, wie wenig da ist in dieser Hinsicht, wie viel da verloren gegangen ist an Traditionswissen, wie man mit Gemüse umgeht. Aber in einem ganz anderen Klimazusammenhang, ja, also klimatischen Zusammenhang. Ich sage immer, ich bin irgendwie so eine Art Missionar im eigenen Land. Also ich möchte so eine Art Entwicklungshilfe für hier leisten. Mhm. Aber die Prinzipien sind weltweit die gleichen. Ja, die biologischen Prinzipien, die ökologischen Prinzipien, dass der Garten ein Stückchen Landwirtschaft ist, dass wir wieder ökosystemisch denken müssen, dass das Ökosystem unsere stabile Basis ist. Und je mehr ich mich am Ökosystem in der Produktion orientiere, desto stabiler wird's und desto, desto produktiver wird das System auch.
Ich habe es immer für gerechtfertigt gehalten, aber ich bin eben auch nicht aus diesem Wissenschaftszweig, dass man in Gegenden, und es gibt ja also auch auf den Philippinen das berühmte Reisinstitut, die auch forschen, wo man welche Reissorte am besten zum Einsatz bringt. Es gibt ja auch durch gentechnische Mutation, kann man ja auch also die Resistenzen steigern, man braucht weniger Spritzmittel. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, dass es für Gegenden, wo das wirklich ein Riesenthema ist, schon gerechtfertigt ist, das zu tun. Weil wie ernähre ich zum Beispiel in der Sahelzone, gibt es wirklich Landstriche, also da gibt es so gut wie nichts. Also ich war in Nordmali mehrmals, also wenn die Leute dort ein paar Zwiebeln haben, ist es viel.
Ja. Aber noch einmal, wenn ich dort anfange aufzuforsten, dann ändert sich das Kleinklima. Dann wird plötzlich entstehen wieder Kulturräume jetzt im Garten. Dann baut sich der Boden wieder auf. Ich meine, nochmal, ich bin jetzt nicht Experte für die Landwirtschaft in solchen Gebieten, aber ich habe viel gelesen dazu auch. Und man staunt, was dann möglich ist an wirklich, es geht nicht von heute auf morgen, aber was an biologischen, an ökologischen Aufbau Kräften da plötzlich wach werden, wenn man sie weckt eben, wenn man diese biologischen Prinzipien zur Anwendung bringt. Weil mit der Gentechnik, das ist so eine Sache. Und mit diesen hochtechnologisierten Anwendungen.
Es ist auch wahnsinnig teuer und auch
nicht zugänglich. Es schafft Abhängigkeiten. Ja, wir haben zuerst die Sorten, die dort autochton waren, haben wir zuerst einmal vernichtet. Mhm. Also jetzt, das ist ein weltwirtschaftliches Phänomen. Damit man dann jetzt als die großen Lösungsbringer ihnen irgendwie ein hochtechnologisches Produkt irgendwie andrehen wollen. Und das ist irgendwie unehrlich, meiner Überzeugung nach, meiner Ansicht nach.
Das heißt, wir haben das auch selbst gesehen, auch in Teilen Äthiopiens wieder, da habe ich eben am längsten auch selber gearbeitet, dass Wiederaufforstung durchaus etwas bringt. Total. Aber es hängt auch sehr stark davon ab, womit wieder aufgeforstet wird. Sehr häufig wird Eukalyptus genommen, weil das halt schnell wächst. Mhm. Und die Menschen halt den Holz brauchen, um ihre Häuser zu bauen, um zu heizen, zu kochen. Ja. Das heißt, es wurde ja alles abgeholzt, weil die Bevölkerung etwas benötigt hat, um halt das Leben zu bestreiten. Ja. Und diese Zeitfenster, die man braucht, dass man eben so aufforstet, wie Sie das sagen, sind in vielen Ländern einfach nicht gegeben. Es sind auch die Landverhältnisse teilweise nicht gegeben, wo Land nicht genau zugeteilt ist, wird es meistens nicht bewirtschaftet. Deshalb gibt es in sehr vielen afrikanischen Ländern, dass um die Gehöfte herum bearbeitet wird und weiter halt nicht mehr. Also da hängt so viel mehr dran, dass es theoretisch so gehen könnte. Das möchte ich gerne glauben und würde das auch gerne mehr sehen. Aber dass es in der Praxis des Alltags dann, wenn der Bevölkerungsdruck schon sehr hoch ist und sehr viele mangelernährte Menschen ohnehin schon da sind, da ist dann wirklich die Frage, was tut man, wenn man halt schnell wirklich eine große Menge an Nahrungsmittel zur Verfügung stellen muss. Ist auch die Überweidung ein wahnsinniges Thema in all diesen Ländern. Zu sagen, von hier aus sagt sich leicht, naja, besser du hast keine 300 Tiere, sondern nur 50 und die sind gut beieinander, wenn jedes einzelne Tier deine eigenen Status repräsentiert. Also es sind wahnsinnig viele Themen, die daran hängen.
Ich möchte jetzt da nicht gescheit reden für diese, das kann ich auch nicht, aber ich kann nur sagen, wir haben es ja geschafft, bei uns das auch zu ruinieren. Wir hatten nicht diesen Mangel. Also wir haben ihn vielleicht einmal vor Jahrzehnten gehabt, aber schon lange nicht mehr. Und trotzdem sind wir auf diesem Weg geblieben, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Wir versiegeln den Boden, wir haben ihn eigentlich in vieler Ort wirklich ruiniert. Wir haben ihn durch Düngung, Mechanik, Technik und so weiter verdichtet. Wir haben genau dasselbe gemacht, aber nicht aus der Not zum Schluss dann mehr heraus, sondern aus ja, verschiedenen anderen Gründen. Und das zeigt mir fast eher, dass das Problem auch woanders sitzt. Ja. Das ist auch irgendwo in uns drinnen.
Das ist eine Frage, natürlich eine Bequemlichkeitsfrage und alles Mögliche.
Ja, es hat das auch mit Gewinn zu tun.
Ja, natürlich.
Mit
Gewinn, Systemfrage,
mit Gewinnmaximierung. Profitmaximierung. Und dann spielt vieles hinein, aber wir haben uns halt dann selber am eigenen Ast herumgesägt. Und das bekommen wir jetzt langsam zu spüren. Und für unsere Gegend gesprochen ist es höchst an der Zeit, da eine echte Wende auch einzuleiten.
Und ein Teil der Trendwende, die man ja jetzt ständig und überall hört, ist eben auch, dass wir auf, und wir betonen es nochmal, auf unverarbeitete pflanzliche Produkte mehr setzt, diese sich auch gönnt und auch die Zeit dafür nimmt.
Genau.
Ich möchte mit einem positiven Appell natürlich enden. Ich habe eine ganz persönliche Frage, Ihre Leidenschaft für Gemüse, wo kommt denn die her?
Ja, die ist eigentlich entstanden. Also die Pflanze hat mich immer fasziniert. Schon als Kind. Ich habe versucht, schon als Kind die Mendel-Gesetze nachzuprobieren und so. Am Fensterbrett, meine Mutter hat immer gesagt, biologische Station.
Sind Sie in Wien aufgewachsen?
Ich bin in Wien aufgewachsen, aber halb in der Steiermark. Okay. Da hat nämlich meine Großmutter so einen Ferienbauernhof betrieben, den hat sie selber, wie sie jung war, irgendwann einmal erworben mit meinem Großvater gemeinsam. Aber wir waren immer in den Ferien draußen und ich habe auf sehr unspektakuläre Weise Gemüsegärtnern von meiner Großmutter gelernt. Nur, wer hat solche Großmütter heute noch? Also es braucht einen Ersatz für diese Personen im Leben, auch von Menschen, die dann so eine strategische Bedeutung haben. Für mir war es nicht bewusst, dass das jetzt irgendwie was besonders Wichtiges war. Wir haben einfach gegärtnert gemeinsam. Ich habe die Karotten anbaut, sie hat mir gesagt, wie sie es macht. Sie war auch sehr ökologisch ausgerichtet.
Aber sie hat sich auch Zeit genommen und sich mit ihnen beschäftigt.
Ja, aber es war sehr unspektakulär, weil meine Großmutter war schwerhörig. Man hat mit ihr nicht sehr viel reden können.
Ja. Es war Frontalunterricht.
Nein, es war Mitmachunterricht einfach. Und dann habe ich mich eher in die Zierpflanzenrichtung entwickelt. Das hat mir im Studium, habe ich die Zierpflanzen geliebt.
Sie waren in der Bodenkultur, gell?
Ja. Mhm. Und dann bin ich irgendwie durch die Arbeitsstelle in Schönbrunn und da bin ich ja jetzt schon erschreckend lange dort schon.
Was ist erschreckend lang?
Nächstes Jahr werden es 30 Jahre.
Ja, das ist ganz schön lang. Ja.
Schon, gell?
Da schlagen Sie mich noch um Hälfte, weil ich habe mein 14. Jahr in der Funktion bei Care. Aber es ist auch schon lang in Wirklichkeit. Ja, aber obwohl wir beide so lange in unseren Institutionen arbeiten, wird uns die Arbeit nicht ausgehen.
Nein.
Das war ein spannendes Gespräch über das Abenteuer Gemüse. Ein Appell von Wolfgang Palme, der auch in vielen Care-Projekten zu hören ist, man soll wirklich auf sich achten und so naturnah wie möglich sich ernähren. Nicht immer ist das für alle Menschen möglich. Das ist Ernährungssicherheit, die Versorgung, auch die gute Grundversorgung, dass eben keine Mängel entstehen. Das ist eine der Hauptkomponenten in sämtlichen Projekten von Care weltweit. Wolfgang Palme, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank für das nette Gespräch, hat mich wirklich gefreut.
Und ich hoffe, dass man sich bald in der City Farm im Augarten sieht. Also ich und meine Kolleginnen werden auf alle Fälle dort mal vorbeischauen. Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.